SWR 2 zur Person.
Dazu begrüßt sie Dagmar Munk. Gast in unserer heutigen zur Person ist Toby Miller, vielleicht Toby Miller, sie kommen aus Kanada. Sie ist Drehleierspielerin, Flötistin und Sängerin und in der Musik zwischen 1200 und, kann man schon sagen, 1800 unterwegs. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir wollen dich erstmal akustisch gleich hören und zwar mit ihrer neuesten CD, die sie gemacht haben, mit ihrem Ensemble Dangy, mit einem Stück von Nicolas Chédeville. Was ist das für Musik?
Das sind Übertragungen aus Vivaldis Jahreszeiten und andere Stücke aus der gleichen Sammlung von Vivaldi.
Dann hören wir ein ganzes Konzert von Chédeville und zwar zusammengestellt aus einzelnen Charakterstücken.
Genau.
Das war das Konzert La Moisson von Nicolas Chédeville, von Ihnen gespielt, Toby Miller, an der Drehleier und mit Ihrem Ensemble Dangy. Das ist Ihre neueste Aufnahme. Sie sind, habe ich schon gesagt, nicht nur Drehleierspielerin, sondern der Musikus per se, wie man ihn im Mittelalter in der Renaissance auch hatte. Also auch Flötistin, auch Sängerin. Gibt's noch mehr Instrumente?
Nicht, die man hören möchte.
Sie haben sich doch mit mehr Instrumenten auch noch beschäftigt.
Genau. Also ich habe als Kleinkind mit der Geige angefangen, mit 3. Meine Mutter war Geigerin. Und ich habe dann mit etwa 8 aufgehört, Geige zu spielen. Ich habe danach Klavier gespielt, viel gesungen, Blockflöte, Querflöte und auch versucht, mal Trompete zu spielen.
Also Sie haben eigentlich wenig ausgelassen an Instrumenten. Sie sind in Montreal aufgewachsen und haben dort auch an der McGill, an der berühmten McGill studiert.
Genau.
Was studiert man dann da?
Oh, also ich habe angefangen, eigentlich moderne Querflöte zu studieren. Ich habe es aber gehasst, das war überhaupt nicht mein Instrument. Und ich habe nach einem Jahr aufgehört, da wollte ich unbedingt alte Musik studieren. Und ich habe dann einen Bachelor für alte Musik auf der Blockflöte gemacht.
Ihr Vater war ja auch Musiker?
Genau, mein Vater war Tubist. Er ist jetzt pensionierter Tubist, aber nach 50 Jahren Sinfonieorchester.
Sie sind also aufgewachsen eigentlich mit Wagner-Plänen und mit großem Orchester.
Ja, ziemlich, ziemlich. Aber mein Vater hat auch zu Hause alles Mögliche für sich geübt. Er hat auch Bach auf dem Tuba geübt, wirklich alles gespielt.
Und dieses Bedürfnis nach alter Musik, woher kam das? Haben Sie das im Radio gehört?
Ich hatte ziemlich viele alte Schallplatten gesammelt als Jugendliche. Das hat mich sehr interessiert. Ich habe immer so in Secondhand-Geschäften geschaut und viele alte Schallplatten dann gekauft mit mittelalterlicher Renaissance- und Barockmusik. Und das habe ich immer gern gehabt. Und ich habe auch immer gern Barockmusik gespielt als Kind. Egal, ob auf dem Klavier oder auf der Geige oder auf der Flöte oder gesungen.
Wobei der Zugang zu der mittelalterlichen Musik ja nochmal ein ganz anderer ist. Es sind ja doch viele Jahrhunderte Musikgeschichte, die Sie auch mit Ihren Instrumenten jetzt abbilden. Zum Beispiel die Drehleier, die wir eben gehört haben in diesem barocken Stück, die ist ja bekannt seit den Troubadouren, also kommt auch aus der Minnegesang-Tradition.
Ja, das stimmt allerdings. Sie kommt eigentlich aus einer noch früheren Tradition. Also die erste Abbildungen, die wir haben von der Drehleier im Mittelalter, die sind auf Kirchen. Und wir vermuten, dass das Instrument eigentlich für Liedbegleitung und Gesangsunterricht in der Kirche benutzt wurde damals.
Anstatt Orgel?
Ja, anstatt oder gleichzeitig. Also die Drehleier in der Zeit ist eigentlich eine Mischung aus drei verschiedenen Instrumenten. Aus Monochord, das ist ein einseitiges Instrument, das auch zum Gesangsunterricht verwendet wurde, um das pythagoreische System darzustellen. Das ist, die Drehleier ist dann eigentlich eine Art Monochord mit einem durchgehenden Klang, wenn man das so sagen kann. Und gleichzeitig kommt der Bogen nach dem Westen und da sieht man Fiedeln und andere Streichinstrumente. Und gleichzeitig wurde die Orgel dann so neu entwickelt. Die Römer hatten schon früher Orgeln und sehr viel von der Technologie ist dann irgendwie vergessen worden nach der Zeit. Und im Mittelalter, da hat man versucht, neue Orgeln zu bauen, die aber nicht so zuverlässig waren, nicht so optimal schon mit der Luft. Und die Drehleier integriert Elemente aus allen drei Instrumenten eigentlich im Mittelalter.
Klingt so wie das ideale Instrument.
Ja, ein bisschen wie das Computer aus dem Mittelalter.
Bevor wir jetzt noch ein bisschen da tiefer einsteigen, ich möchte schon gerne noch wissen, wie eigentlich so eine Drehleier genau funktioniert. Nochmal zu Ihrem Studium. Wann haben Sie denn das erste Mal eine Drehleier gehört? Und wie lange hat es gedauert, bis Sie mal einen gespielt haben?
Also, ich habe irgendwie immer die Idee gehabt in meinem Kopf, ich möchte dieses komische Instrument spielen, ohne zu wissen, wie das eigentlich ist und wie das eigentlich klingt.
Und Sie kannten das von Aufnahmen oder live?
Nee, irgendwie? Ich kannte das, ich glaube, erstmal nur von dem Namen und von Bildern. Und ich habe gedacht so, und das auf Englisch heißt das Hurdy-Gurdy. Das ist wirklich ein furchtbarer Name.
Aber ich finde das sehr schön.
Aber damals habe ich gedacht, ja, das möchte ich einfach spielen. Und ich habe das vielleicht das erste Mal live gehört, als ich etwa 19 oder 20 war. Und ich war in diesen Klang einfach auf dem ersten Moment total verliebt. Das war den gleichen Effekt, als ich mit Kleinkind mit der Geige hatte. Irgendwas mit den Obertönen, mit dem Klang hat mich tief erreicht. Und ich habe in dem Moment gewusst, okay, das muss ich jetzt spielen.
Sie sind ja eine der wenigen, die in der alten Musik Drehleier spielen. Als Volksmusikinstrument gibt es natürlich die Drehleier oft und in sehr vielen verschiedenen Kulturen, auch Richtung Balkan, von Frankreich nach Osten, auch Russland wahrscheinlich.
Ja, Russland, Ungarn, auch Galizien, Spanien.
Aber in der alten Musik eigentlich nicht so.
Ja, das stimmt. Und vor allem in der Barockmusik, das ist sehr spezialisiert. Es gibt aber ein enormes Repertoire für die Drehleier im 18. Jahrhundert, in Frankreich vor allem. In der mittelalterlichen Musik findet man das Instrument vielleicht ein bisschen öfter, aber dann eher auf Mittelaltermärkten und sowas.
Die nächste Musik ist von Oswald von Wolkenstein, durch Barbarei Arabia, ein langer Gesang eigentlich, aber Sie spielen instrumental auf der Drehleier. Meinen Sie, dass die Menschen damals, das war ja ein bekanntes Lied, die Melodie kannten?
Ja, bestimmt. Oswald war sehr beliebt. Und genau wie Sie sagen, das ist schon ein sehr bekanntes Stück.
Muss man zu dieser Drehleier, die Sie dort spielen, was wissen?
Ja, das ist eine sehr spezielle Drehleier, die für mich gebaut wurde aus einem Stück Holz. Sie ist wirklich aus einem Stück ausgehöhlt und wurde speziell so für mich gebaut.
Und wie viele Saiten und auch vor allen Dingen Bordunsaiten? Ist ja auch ein Bordun-Instrument?
Ja, dieses Instrument hat eigentlich 8 Saiten, was bisschen viel ist für ein mittelalterliches Instrument. Das war eine Entscheidung, damit ich mit einem Instrument in möglichst vielen Ensembles spielen könnte, weil es leider sehr unpraktisch ist, mit 2 oder 3 Drehleiern herumzureisen und zu fliegen. Das geht nur als Handgepäck.
Ist immer teuer. Jedes Mal ein Sitz.
Genau.
Also, wir hören von Oswald von Wolkenstein durch Barbarei Arabia. Und Sie, Toby Miller, spielen Drehleier solo. durch Barbarei Arabia, aber nicht gesungen, sondern von Ihnen, Toby Miller, auf der Drehleier gespielt. Das war ein Ausschnitt aus der CD, die Sie zusammen mit dem Ensemble Leones mit Musik von Oswald von Wolkenstein gemacht haben. Wir müssen doch noch mal ein bisschen was über diese Drehleier verstehen.
Die Drehleier in sich ist eigentlich eine Geige, ganz einfach gesagt. Sie ist eine mechanische Geige. Und anstatt einen Bogen außerhalb des Instrumentes zu haben, hat man ein Rad, die innerhalb ist. Und die Saiten werden dann von unten gestrichen. Das Rad hat auch Kolophonium drauf, wie ein Geigenbogen, ist halt rund. Deswegen kann man dann einen Klang so lange halten, wie man dreht. Man kann auch Dynamik ganz gut damit machen.
Hat aber man jetzt auch gehört? Also es wird mal lauter, genau. Leiser?
Man macht vor allem Dynamik mit Bogengeschwindigkeit in dem Fall, weil ich den Saitendruck beim Spielen nicht ändern kann. Das muss ich dann einstellen. Und das ist auch ein großer Teil von meiner Arbeit mit dem Instrument, wie ich das Instrument einrichte, damit es gut klingt.
Weil wir werden Sie nachher noch als absolute Virtuosin hören mit Musik von Bach. Und da gibt es ja dann auch viel Dynamik.
Genau, ja, absolut. Die linke Hand bei der Drehleier hat dann eine Tastatur. Die Tasten sehen aus ein bisschen wie auf einem Klavier, so auf zwei Reihen. Die Obertasten sind dann wie die schwarze Tasten auf dem Klavier.
Achromatisch.
Chromatisch, ganz genau. Im Mittelalter war sie eigentlich nicht chromatisch, nur diatonisch und vielleicht mit B
da drin. Aber wie viele Melodieseiten gibt es denn dann, nur eine?
Es ist sehr unterschiedlich, je nach Instrument. Es gibt Drehleiern nur mit einer Melodieseiten und bis etwa vier Melodieseiten.
Und beide Manuale haben Zugriff auf eine Saite?
Also die Tangenten, die machen die Saite dann kürzer, genau wie die Fingern auf der Saite eine Geige. Und sie berühren eigentlich alle Saiten gleichzeitig. Nur man kann dann selber entscheiden, auf welchen Saiten man spielt, indem man die Saiten auf das Rad legt. Die Saiten haben dann meistens einen Aufhänger, damit man sie eben nicht alle gleichzeitig spielen muss. Da kann man wirklich entscheiden. In der traditionellen Musik hat man meistens zwei Melodieseiten, die gleichzeitig klingen.
Entweder und die Bordunseiten dazu.
Und die Bordunseiten dazu natürlich, ja. Es gibt auch Resonanzseiten, nicht bei der Drehleier, die Sie gerade gehört haben, nicht bei der mittelalterlichen Leier, aber ab dem 18. Jahrhundert gibt es dann Resonanzsaiten. Und die sind Metallsaiten schon in der Zeit, die nur mitschwingen, die immer Resonanz bringen im Klang, so eine Art Nachhall.
Also es waren tatsächlich schon Metallsaiten, keine Darmsaiten wie bei den anderen Streichinstrumenten in der Zeit?
Nur die Resonanzsaiten sind aus Metall. Okay. Die anderen Saiten sind Darmsaiten natürlich. Im 18. Jahrhundert, da sind die tiefe Bordunseiten umspannende Saiten. Das ist die gleiche Zeit, wo die Bassgambe die siebte Saite bekommt, die auch umspannen ist. Aber sonst sind die höhere Saiten alle aus Darm, aus blankem Darm.
Wir hören Sie jetzt noch mal mit einem Stück aus dem Barock nach dem Mittelalter. Die erste CD, die Sie mit Ihrem Ensemble d'Anguy gemacht haben, La Belle Vielleuse. Vielle ist die Drehleier und das ist die schöne Drehleierspielerin. Ist wieder Musik aus der Zeit so um 1720, 30, 40. Und da gab es die absolute Schäfermode in Frankreich. Gehören diese Instrumente wie die Musette dann dort dazu?
Ja, absolut. Die Drehleier und die Musette waren sehr beliebte Instrumente in Frankreich im 18. Jahrhundert, von der Nobilität gespielt. Und die Drehleier wurde sogar von der Königin von Frankreich gespielt. Und gleichzeitig gab es dann einige professionelle Musiker, Virtuosen, die damals gespielt haben.
Und die haben auch für den Hof quasi und für die Adligen komponiert?
Genau. Aber nicht nur, sie haben auch, glaube ich, für sich selber komponiert. Also die professionellen Drehleierspieler, die es gab, waren natürlich alle Männer. Wir wissen nicht so viel darüber, aber die meisten davon haben einige Stücke hinterlassen.
Ensemble d'Anguy. D'Anguy, ist das auch ein Drehleierspieler?
Ja, der d'Anguy war der berühmteste Drehleierspieler im 18. Jahrhundert. Und die Kantate, die wir jetzt hören werden, die heißt La Vielle. Und sie ist eigentlich über d'Anguy geschrieben.
Und da geht es um die Verherrlichung der Drehleier.
Ganz genau. Thank you.
Monika Mauch ist diejenige, die hier die Drehleier besingt. Tobi Miller, was ist das für eine Aufnahme?
Das ist eine kleine Kantate, eine Konzertie von Le Menu de Saint-Philibert, die über die Drehleier geschrieben ist. Sie heißt La Vielle, das ist Drehleier auf Französisch. Und sie ist vor allem über den Donghi geschrieben. Der war der berühmteste Drehleierspieler in der Zeit.
Also der Namensgeber ihres Ensembles.
Ganz genau. Und ganz interessant bei diesem ersten Satz ist, dass dieser Le Menu de Saint-Philibert schreibt, dass die Geige und das Cello pizzicato spielen sollen und das Cembalo im lauten Zug.
Also schon eine richtig detaillierte Ausführungsangabe.
Absolut. Und das Stück geht weiter, wirklich mit den Wörtern, was höre ich? Ist das Apollo mit seiner Leier? Nein, das ist es nicht. Das ist der Herr Donghi, der uns bezaubert mit seiner Drehleier.
Also er wird auf eine Ebene mit Apollo und der Lyra eigentlich gestellt.
Absolut.
Wir hören aus dieser CD nochmal eine Aufnahme, und zwar von Herrn Dupuis, auch einer der zahlreichen Komponisten, die in dieser Zeit die Schäfermode bedient haben mit diesen ländlichen Instrumenten, diesen ländlichen Idyllen auch. Was hören wir da?
Wir hören erstmal eine Sarabande, ein Rondo, die aus den Pièces de Caractère von Dupuis kommt. Das ist eine Sammlung von Charakterstücken. Also dieses Stück heißt eigentlich La Dupuis. Das ist quasi sein Charakterstück. Die Sarabande ist eine sehr nette Melodie, aber die anderen Sätze sind sehr provokativ. Der Dupuis hat sehr viel so gegen den Bourdon, gegen den Harmonien geschrieben, zum Provozieren. Er schreibt auch bei den Pièces de Caractère, dass die Musiker vielleicht ein bisschen überrascht sein könnten, was er alles ausprobiert mit den Harmonien, mit Bourdon natürlich dazu. Aber dass er sehr überzeugt ist, dass es alles funktioniert und alles sogar mit dem Herr Donghi ausprobiert hat. Und falls jemand noch Fragen hat, könnte man ihn noch fragen.
Der Dupuis hat auch tatsächlich eine Schule dann für die Drehleier geschrieben?
Ganz genau. Und das ist die wichtigste Schule eigentlich für unsere Instrument. Der Herr Dupuis, der war Drehleierspieler, Drehleierlehrer und Cembalo-Lehrer. Und in seiner Schule beschreibt er ziemlich genau, was man alles mit der Schnarre macht und mit Dynamik. Er hat 3 Zeichen entwickelt für Dynamik. Da ist der Einzige, der das macht. Und beschreibt ziemlich genau für seine Stücke, was man mit der Schnarre machen sollte.
Ich glaube, die Schnarre müssen Sie noch erläutern. Es gibt Schnarrseiten.
Genau.
Man sieht manchmal die Drehleierspieler mit dem Handgelenk. Ist das der Impuls?
Ja, das ist der Impuls. Und das heißt auf Französisch in der Zeit coup de poignet. Und das ist quasi der Handgelenkschlag. Aber man kann es auch einfach Schnarre oder Schnarrenschlag nennen. Und das ist eigentlich die Artikulation der Drehleier in der Zeit. Das kann man vergleichen mit coup de langue, coup d'archet, so Zungenschlag oder Bogenschlag. Also
gibt es auch den Rhythmus?
Es gibt Rhythmus, ja, natürlich, weil das ist ein rhythmischer Teil. Aber in der Zeit funktioniert es vor allem als Artikulation. Und natürlich kann man damit einen rhythmischen Impuls machen. Das machen wir sehr viel. Aber das dient auch, um Töne zu betonen, die wichtig sind, Dynamik zu machen und so weiter. Und die Schnarre funktioniert mit einem kleinen Steg. Auf Französisch heißt der Hund, le chien. Und dieser Steg ist mobil. Die Saite sitzt nur auf einer Seite vom Steg und wird mit dem Rad, also mit dem Kolophonium, auf dem Rad durch schnellere Geschwindigkeit geht die Saite mit hoch, weil der Steg nicht fix ist. Und dann schlägt es auf der Decke.
Also mit einer schnellen Geschwindigkeit kommt dann diese Schnarrseite in Bewegung.
Genau, ganz genau. Und man macht ganz kleine Impulse zum Beispiel. Man spielt auf eine ganz kleine Ebene. Dann, das ist ganz minimal. Man kann auch längere Klänge damit machen, indem man länger, schneller dreht. Und das sind alle durch geübte, feine Handbewegungen mit der rechten Hand. Thank you.
Das waren Stücke von Jean-Baptiste Dupuis, gespielt von Ihnen, Toby Miller. Sie sind heute Gast in SWR 2 zur Person und Ihrem Ensemble Dangy. Ist es immer ein festes Ensemble?
Es gibt einen Teil vom Ensemble, das fest ist, aber für jedes Programm haben wir dann natürlich andere Leute immer dabei. Also je nach Programm, je nach wie viele Musiker und welche Besetzung wir brauchen. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich.
Wir haben ja schon gesagt, das ist so die Schäfermode, die Anfang des 18. Jahrhunderts in Frankreich auch besonders ausgeprägt war. Sie werden auch von anderen Ensembles eingeladen. Es gibt ja auch ein paar Opern, die die Drehleier brauchen. Wo spielen Sie sonst noch, wenn nicht in Ihrem eigenen Ensemble?
Ganz genau. Also ich spiele oft mit Personat, mit der Gruppe von Sabine Lutzenberger, mit Leonis, mit Le Miroir de Musique, das sind ganz viele mittelalterliche Ensembles. Und es gibt dann verschiedene Gruppen, die mich in den letzten Jahren auch eingeladen haben, um zum Beispiel die Jahreszeiten zu spielen. Und das sind natürlich keine feste Gruppe, mit denen ich regelmäßig spiele.
Ich hatte es am Anfang schon gesagt, Sie sind nicht nur Drehleierspielerin, sogar ist es fast eine späte Liebe, sondern erstmal Flötistin. Und wir hören Sie in den Ensembles auch singend. Wie viele Flöten, verschiedene Flöten haben Sie denn? Also ich meine, die geht ja auch von 1200 quasi bis 1800, 1750.
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich habe nie gezählt.
Gibt es da Schubladen oder gibt es Schränke voller Flöten?
Ein Regal oder zwei. Nee, also ich habe mehrere verschiedene Flöten und viele vor allem für die frühere Musik. Ich habe in Basel sehr viel mit der mittelalterlichen Flöte gemacht.
Sie haben das Collocatorum dann auch nochmal studiert?
Genau, ich habe in das Collocatorum Flöte und Gesang studiert für Musik des Mittelalters. Und das Problem bei der Blockflöte eigentlich im Mittelalter ist, dass sie anscheinend ziemlich spät entwickelt wurde. Es gab immer Flöten. Aber die Blockflöte mit Daumenloch und mit einem Loch für den kleinen Finger, sie kam erst wahrscheinlich spät im 14. Jahrhundert dazu, also im 14. Jahrhundert dazu.
Das haben Sie wahrscheinlich in Basel dann lernen müssen, dass man davor keinen Daumen hatte und auch keinen kleinen Finger?
Ja, es ist sehr schwierig, das zu beweisen, weil man sieht das eigentlich fast nicht auf den Bildern in der Ikonografie.
Hat man keine Flöten gefunden?
Hat man schon, aber die sind alle ab dem 14. Jahrhundert und die sind auch meistens sehr klein und es gibt viele Unterschiede eigentlich zu den sogenannten mittelalterlichen Blockflöten, die wir heute spielen. Zum Beispiel die Flöten, die wir gefunden haben, die haben alle einen Halbton unten. So das letzte Loch, anstatt einen Ganzton zu haben, ist dann ein Halbton. Und das sieht man eigentlich bis zu Wirdung. Wirdung ist das erste Mal, dass man konkret sagen kann, dass man einen Ganzton unten hat.
Was macht das für einen Sinn, einen Halbton zu haben?
Also Halbton dient dann als Leitton. Mhm. Und auf Dudelsäcke ist auch meistens ein Halbton. Also heutzutage zumindest nicht bei allen, aber bei ganz vielen. Das geht ganz gut mit der Musik der Zeit.
Wir hören Sie jetzt mit Musik von Walter von der Vogelweide um 1200. Das ist ungefähr die früheste Musik, die Sie auch machen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, so ungefähr.
Und Sie haben gesagt, das eine spielen Sie auf einer Doppelflöte.
Ja, die Doppelflöte sieht man eigentlich viel mehr in den Abbildungen als die Blockflöte. Es gibt ein paar verschiedene Möglichkeiten, um eine Doppelflöte zu spielen. Man kann zwei Einhandflöten zusammenspielen, aber es gibt auch Instrumente, die man sieht, die wirklich eine Flöte sind, die aus zwei Flöten entsteht.
Also ein Mundstück und dann
genau,
gibt es zwei Flöten.
Genau, oder zwei Mundstücke, die dann zusammen sind. Die ich da spiele, hat so quasi ein Doppelmundstück, das ist zusammengeklebt. Aber ich habe eine andere, die ein Metallteil dazwischen hat. Das sind wirklich zwei Flöten, die gebunden sind mit einem Art Steg dazwischen.
Wie treffen Sie die Entscheidung, welche Flöte gespielt wird, in welcher Zeit?
Puh, das ist eine sehr gute Frage. Die Entscheidung hat oft damit zu tun, in welche Register man spielt. Weil die Flöten können ja sehr klein sein oder sehr groß. Also die größere Flöten, Tenor oder Bassflöten, die kommen erst später. Aber für diese frühere Sachen, da hat man eigentlich noch keine Blockflöten. Also die Doppelflöte gibt's zu der Zeit. Und dann sind die Entscheidungen, ich habe zwei davon, die sind in zwei verschiedenen Tonarten, sind klanglich auch ein bisschen unterschiedlich.
Aber man kann zweistimmig spielen.
Man kann zweistimmig damit spielen, ganz genau. Man hat für jeden Finger ein Loch, auch für beide Daumen.
Das zweite Stück, was wir da noch hören werden, da spielen Sie eine Sechslochflöte. Ja. Was ist das?
Das ist eine ganz einfache Flöte, die nur sechs Löcher hat. Und das ist die Flöte, die man eigentlich zu der Zeit am meisten sieht. Also man sieht da noch keine echte Blockflöten um 1200. Das ist eine spätere Erfindung. Und man sieht aber viele Flöten, die von vier bis sechs Löchern hat. Und die Sechslochflöte ist ein bisschen wie ein Penny Whistle in dem Sinn. Sie hat kein Daumenloch und dann sechs Löcher oben. Und die zweite Oktave entsteht durchs Überblasen. Das heißt, man muss viel schnellere Luft benutzen, um höher spielen zu können. Man hat damit einen größeren Umfang, rein theoretisch, als auf einer Blockflöte. Es wird nur viel lauter.
Toby Miller, am Anfang hörten wir Sie zweistimmig auf einer Doppelflöte spielen, dann zusammen mit Fiedel auf einer Sechslochflöte im Ensemble Personat, eine CD, die Walter von der Vogelweide gewidmet ist. Jetzt weiß man ja, es gibt da gar nicht so viele Melodien, so viel ist nicht überliefert und der Mittelaltermusiker muss immer eine Menge improvisieren.
Ganz genau. Ich glaube sehr stark dran, dass der Musiker im Mittelalter auch sehr viel improvisieren müsste. Es war wirklich ein Teil der Arbeit als Musiker, wie es auch heutzutage für uns ist. Es gibt einige Instrumentalstücke, die überliefert sind, aber ganz, ganz wenig. Und wir nehmen oft dann Vokalstücke als Vorbilder und schreiben unsere eigenen Stücke im gleichen Stil, aber mit den Melodien.
Aber manchmal auch ohne die Melodien, inspiriert durch die Musik.
Genau, wir improvisieren sehr oft in der Modalität des Stückes und im Stil von den Stücken, die wir dann schon haben.
Wir haben jetzt verschiedentlich Mittelalter gehört. Für uns klingt das alles so ein bisschen ähnlich, obwohl Walter von der Vogelweide um 1200, vorher Oswald von Wolkenstein um 1400, es liegen ja doch ein paar Jahrhunderte dazwischen. Diese Beschäftigung mit der Musik des Mittelalters, macht die mit Ihnen persönlich auch was? Klingt für mich wie Meditation.
Ja, manches ist ein bisschen wie Meditation. Manchmal ist es auch die Verbindung, die man hat mit Musikern, die vor so vielen Jahrhunderten gelebt haben. Das finde ich auch immer ganz interessant und ganz berührend, wie man so oft die gleiche Sachen spürt oder man findet in den Texten Sachen, die heutzutage immer noch aktuell wären. Und ein bisschen zu erleben, was man damals erlebt hat oder wie das für den Musiker damals gewesen wäre. Oder manchmal mit den Instrumenten, ich finde es interessant, die Instrumente sind, wenn man mit modernen Instrumenten vergleicht, die sind etwas begrenzt in dem Sinn von, sie haben vielleicht weniger Saiten oder einen kleineren Tonumfang oder zum Beispiel mit der Sechslochflöte, die wir gerade gehört haben, da sind sechs Löcher, die hat keine Gabelgriffe wirklich wie auf einer Blockflöte, wo man ganz einfach chromatisch spielen kann. Da muss man sehr viel selber entwickeln und sehr viel experimentieren und ein bisschen gegen den Grenzen von diesen Instrumenten spielen und ausprobieren. Das finde ich ganz, eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, dass für einen Musiker damals, dass das überhaupt keine Grenzen waren. Ich glaube, da waren die Instrumente und sie hatten das ganze Leben lang damit gespielt. Und wahrscheinlich hatte es ein bisschen eine andere Rolle als heute.
Wenn Sie das so erzählen, dann scheint mir diese ferne Welt für Sie gar nicht so eine ferne Welt zu sein.
Ja, vielleicht nicht.
Trinken Sie zu Hause auch mit dann? Und
Nee.
Oder zum Beispiel, wir kriegen ja Mittelalter mehr mit auf Mittelaltermärkten oder so. Haben Sie da eine Affinität?
Nee, überhaupt nicht. Das ist
für Sie Zirkus wahrscheinlich.
Ja, ein bisschen. Also ich glaube, es gibt Leute, für denen es sehr wichtig ist, diese Welt so zu erleben. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man das ganz konkret physikalisch mit Kostümen und so weiter erleben muss. Aber für mich, die Kultur interessiert mich natürlich ganz viel. Ich lese auch sehr viel darüber und die Kunst aus der Zeit. Aber ja, im Alltag bin ich vielleicht immer noch ein moderner Mensch. Einigermaßen.
Wir waren ja jetzt in der weltlichen Musik auch in der Zeit. Die nächste CD, die wir hören werden, die geht ins Zisterzienserkloster und zwar in ein Frauenkloster. Und da werden wir Sie auch als Sängerin hören. Also Sie sind eigentlich immer flexibel zwischen Blockflöte, Drehleier und singend in den Ensembles.
Genau. Meistens versuche ich maximal 2 davon in einem Konzert zu spielen. Das klappt nicht immer, aber...
Um sich zu konzentrieren, ist es einfacher.
Das finde ich einfacher. Weil mit der Drehleier, da muss man sehr viel einrichten. Das braucht auch viel Zeit vor dem Konzert.
Die Zisterzienserinnen, Frauen, die ja so auch tief in der Spiritualität drin waren und auch in der mittelalterlichen Mystik, die waren nur im Kloster. Das heißt, man hat sie außen nicht wahrgenommen, außer wenn sie gesungen haben.
Ganz genau. Sie waren unsichtbar. So entsteht der Titel von dieser CD, Invisible, dass man diese Frauen gar nicht gesehen hat. Nur gehört.
Was ist das für Sie für ein Gefühl, wenn Sie solche Musik machen?
Ja, das ist ganz interessant. Man spürt, dass diese Musik eine ganz wichtige Rolle in der Spiritualität, auch im Alltag für diese Frauen hatte. Und wir hatten letztes Jahr viele Gelegenheiten, in Klostern zu singen. Wir haben dieses Programm dann gemacht, auch in Klostern, die noch arbeiten, also wo es noch Nonnen gibt. Und es war sehr interessant für uns zu sehen, wie der Alltag ist dort und wie die Nonnen dort auch diese Musik dann gehört haben.
Gab es da Resonanz von den Nonnen?
Ja, teilweise. Ich hatte selber nicht so viel Kontakt zu denen. Es gab nur 1 oder 2 Frauen, die dann mit uns nachher geredet haben. Aber sie fanden es ganz schön und ganz interessant, diese Musik dann so in der Kloster zu hören.
Das war ein Konduktus aus der CD Invisible. Das waren die nicht sichtbaren Zisterzienserinnen. Das Ensemble Personat in SWR 2 zur Person ist heute Toby Miller zu Gast. Sie war jetzt eine der beiden Sängerinnen. Die andere, Sabine Lützenberger, die Chefin des Ensembles in diesem Fall. Frau Miller, jetzt hören wir Sie mit mittelalterlichem Gesang. Wie weit geht da Ihr Repertoire? Geht es bis ins Barock?
Es geht eigentlich bis ins Klassik, also bis Mozart ungefähr singe ich gerne. Und ich singe zurzeit sehr viel 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert.
Mit Ihrem Ensemble dann?
Nee,
oder?
Gar nicht. Nee. Ich bin oft eingeladen für Projekte als Solistin. Ich habe dieses Jahr ziemlich viele Marienvesper gesungen und so weiter.
Und mit wem machen Sie das dann?
Mit verschiedenen Gruppen. Ich singe sehr oft mit der Monika Mauch eigentlich zusammen, die in meiner Gruppe auch singt. Aber in der Gruppe haben wir noch
gehört haben.
Genau, die wir vorher gehört haben. Wir haben aber noch nicht in meiner Gruppe zusammen gesungen, da ich immer spiele.
Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn man so viele verschiedene Möglichkeiten hat, oder?
Das stimmt. Ich glaube, ich bin eine Person, die oft an Langeweile leidet. wenn man das so sagen kann.
Sie sind nicht ausgelastet, obwohl sie drei verschiedene musikalische Richtungen bedienen. Und dann noch 500 Jahre Musikgeschichte.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich brauche sehr viel Vielfalt in meinem musikalischen Leben. Ich habe oft überlegt, vielleicht nur Mittelalter oder nur Barock zu machen oder nur ein Instrument. Und ich vermisse alles andere sonst. Und es gibt zum Beispiel Repertoire, die ich gerne singe, zum Beispiel im 17. Jahrhundert. Es gibt gar nichts für die Drehleier in der Zeit. Wenn ich sagen würde, ich spiele ab jetzt nur Drehleier, dann würde ich zum Beispiel kein Monteverdi mehr in meinem Leben haben. Und das finde ich als schade.
Zum Beispiel. Wunderbar, wenn es auf die Art und Weise geht. Und auf eine andere Art und Weise ist es Ihnen auch gelungen, Bach in Ihr Leben zu bringen. Sie haben eine Solo-CD mit Werken von Bach gemacht und zwar nun gerade mit dem, was schon für die Instrumente, für die es gedacht war, besonders schwer ist, nämlich für die Geige-Solo und fürs Cello-Solo. Im Übrigen kann man sie auch sehen auf Video auf ihrer Website. Da spielen sie einen Satz aus der E-Dur-Partita. Und dann sieht man auch, sie drehen nicht durch, sondern es geht hin und her.
Ja. Das gehört zu den sogenannten modernen Spieltechniken der Drehleier. Ja, man könnte sagen, die in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt wurden, aber das sind eigentlich normale Spieltechniken von anderen Streichinstrumenten. Also man spielt natürlich auf der Geige genauso, nur der Bogen ist gerade bei der Geige. Bei der Drehleier muss man das ein bisschen anpassen zu dem runden Bogen.
Aber es ist ja nicht ein bisschen anpassen, sondern Sie haben ja viel mehr Möglichkeit mit dem Bogen und trotzdem können Sie diese Bach-Sachen spielen. Fällt das unter Üben, Üben?
Ja, das fällt unter Üben, Üben. Das ist ganz genau. Was man bei der Drehleier dann machen muss, was ein bisschen speziell ist in dem Fall, man hat auf den Seiten Watte. Und wie man die Watte auf die Seite anbringt, beeinflusst sehr viel den Klang, den man macht. Und die Watte ist dann eingewickelt auf der Seite. Und wenn man hin und her oder wenn man rückwärts dreht zum Beispiel, da kommt die Watte weg von der Seite. Mhm. Und man muss, um hin und her spielen zu können, da muss man die Watte schon kleben. In dem Fall, damit die auf der Seite bleibt beim Spielen. Und das macht man mit Kolophonium, aber mit flüssigem Kolophonium.
Was hören wir von Ihrer Solo-CD mit Johann Sebastian Bach?
Wir hören erstmal die Preludio aus dem E-Dur Geigenpartita, hier in G-Dur gespielt auf der Drehleier. Und danach die Sarabande aus dem zweiten Cello-Suite D-Moll, die in G-Moll zu hören ist.
Für mich faszinierend, dass das überhaupt funktioniert, auf der Drehleier zu spielen. Das Präludium aus der Partita für Violine Solo E-Dur in ihrer Fassung, Toby Miller, für Drehleier und die Sarabande aus der zweiten Cello-Suite in D-Moll. Daran hat sich ja bisher noch niemand getraut, diese hochvirtuose Musik von Bach auf einer Drehleier zu spielen. Wann ist denn dieser Plan in Ihnen entstanden?
Eigentlich vor langem. Ich habe erstmal ein bisschen ausprobiert, die erste Cello-Suite zu spielen und gemerkt, dass der erste Satz eigentlich sehr gut passt. Und dann habe ich versucht, einfach weiter zu spielen, gemerkt, oh, das geht ganz gut. Dann habe ich die zweite Suite ausprobiert Und das ist schon Jahren her, also mehr als 10 Jahren sicher. Und irgendwann später bin ich dann auf die Idee gekommen, dass vielleicht von den Geigensuiten und Partiten auch was passen könnte. Da muss man ein bisschen mehr arrangieren, damit es passt, weil die Geigenstücke oft dann zweistimmig sind. Es gibt Teile, zum Beispiel in der E-Dur-Partita, wo ich dann reduzieren müsste, weil ich nicht 2 Stimmen gleichzeitig spielen kann, leider.
Aber sonst hat man das Gefühl, es ist eigentlich wenig arrangiert.
Es ist ganz wenig arrangiert. Ich bin so nah dran geblieben wie möglich. Ich müsste manchmal Oktaven wechseln, aber das macht Bach auch in seiner eigenen Musik. Es gibt auch Beispiele, wo man merkt, dass es einfach zum Umfang passt, von einem Sänger oder von einem Instrument. Es gibt Versionen, die für mehrere Instrumente geschrieben sind.
Bach hat ja auch selbst auf dem Cembalo die Suiten gespielt und selbst harmonisiert.
Ganz genau.
Dann gehen wir jetzt von dieser ganz neuen Aufnahme von dem Bach nochmal zurück in ihre Anfänge zu ihrem ersten eigenen Projekt. Eine Gruppe, La Rota heißt sie, in der sie eigentlich auch alles tun, singen, Blockflöte spielen. Gibt es auch schon die Drehleier?
Genau, es gibt auch die Drehleier bei der CD.
Da waren sie Mitte 20, also vor gut 10 Jahren war das.
Ein bisschen mehr, ja.
Ein Stück von Philippe de Vitry und das singen sie.
Genau, das singe ich mit Ensemble La Rota. Das ist eine Gruppe, wir haben die Gruppe eigentlich im Studium angefangen in Kanada an der McGill University. Wir waren zu viert und haben ziemlich viel zusammengespielt und gesungen. Und die CD entsteht aus der Zeit, wo wir einen Wettbewerb in den USA gewonnen haben. Wir haben den Early Music America Wettbewerb für mittelalterlichen und Renaissance-Musik gewonnen und ziemlich viel danach in den USA gespielt und eben diesen CD-Vertrag dann bekommen. Das ist eine politische Motette von Philippe de Vitry und der Text geht teilweise darüber, dass man nicht versuchen soll, zu hoch zu klettern, also in der Gesellschaft, sonst fällt man runter oder man wird verbrannt wie Icarus.
Ein Stück von Philippe de Vitry, musiziert von ihrem Ensemble La Rota, was entstanden ist ja dann noch in ihrer kanadischen Zeit.
Genau.
Und dort waren sie auch erstmal mit Konzerten unterwegs.
Ja, ganz genau.
Sie hören SWR 2 zur Person. Zu Gast ist heute die Drehleierspielerin, Flötistin und Sängerin Toby Miller. Wir bleiben doch noch mal bei der Drehleihe. Wir kommen auch wieder zur Drehleihe, aber jetzt mal die Frage, Sie geben ja auch Kurse, Workshops. Ja. Wer kommt denn zu diesen Drehleierkursen? Sind es dann Leute, die auch eine Affinität haben für die alte Musik? Ich glaube, am meisten ist die Drehleihe verbreitet in der Volksmusik. Sind Sie da auch Menschen, die die Volksmusik machen?
Das ist sehr unterschiedlich und je nach Kurs. Also ich mache Kurse, die sehr gezielt sind, zum Beispiel ich gebe jetzt nächste Woche einen Kurs für Barock-Drehleier und Musette in Frankreich und das ist ganz gezielt. Die Leute kommen nur mit barocken Instrumenten und wir spielen wirklich nur diese Musik, diese französische Musik aus dem 18. Jahrhundert. Ich gebe dazu andere Kurse, die eigentlich mehr Volksmusik gezielt sind. Und da finde ich es immer ganz interessant, sehr viel mit meinen so eigenen Spielweisen umzugehen und sehr viel mit Dynamik zu zeigen, die man nicht unbedingt immer in der Volksmusik benutzt, weil man oft für Volksmusik draußen spielt, mit lauteren Instrumenten zusammen. Da braucht man nicht immer dynamisch spielen zu müssen. Aber ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass man das überhaupt kann.
Wahrscheinlich ist das die höchste Kunst, weil man, wenn ich das richtig verstanden habe, die Geschwindigkeit dieses Rades verändern muss. Und ich denke, also wenn ich einen Drehleierspieler vor Augen habe, dann dreht er einfach oder hat eben diesen Coup de Poignet, von dem Sie erzählt haben, also irgendwie den Stoß mit dem Handgelenk, um quasi auch so einen rhythmischen Akzent zu setzen. Aber eigentlich hört man keine Dynamik.
Ja, eigentlich rein didaktisch. Man muss am Anfang erstmal lernen, regelmäßig zu drehen, einen regelmäßigen Klang zu machen und ganz regelmäßig die coup de poignet, die Schnarre zu benutzen. Sonst geht es überhaupt nicht. Und das steht auch in den Barockschulen so. Man muss erstmal das lernen. Aber wenn man das dann gut kann, dann muss man lernen, wie es zum Beispiel ist, wenn man eine Pause hat in der Musik. Und dann steht alles umgekehrt vielleicht für die rechte Hand. Da muss man auch in einer anderen Position anfangen. Und langsam entstehen dann Dynamik und dann merkt man, wenn man schneller oder langsamer dreht. Und das steht alles im 18. Jahrhundert in den Schulen drinnen, was man alles für dynamische Möglichkeiten hat. Also das kommt nicht von mir. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man es auch kann. Und man muss immer wissen, wie man zurück auf die Füße landet. Quasi, wenn man dann auf einmal unregelmäßig oder so langsam schneller und schneller, um ein Crescendo zu machen und dann wieder langsamer. Da muss man wieder auf dem Eins landen.
Sie machen ja eigentlich keine Volksmusik, aber Sie spielen in dem Ensemble Les Musiciens de Saint-Julien mit. Ja. Und die machen ja ein bisschen volksmusikaffine Sachen, irgendwas zwischen alter Musik und Volksmusik.
Ganz genau. Also ich mache eigentlich schon Volksmusik. Was ich nicht mache, ist die französische Volksmusik. Ich bin in Quebec aufgewachsen und die traditionelle Musik, die wir dort haben, hat mehr mit der irischen Musik zu tun als mit der Musik aus Zentralfrankreich. Da mache ich vor allem wirklich ganz andere Sachen.
Also man kann sich auch tatsächlich als quasi Volksmusikerin erleben.
Ich glaube, ich bin keine Volksmusikerin, aber ich bin eine Musikerin, die gerne Musik von überall spielt und die gerne improvisiert. Da habe ich lange mit verschiedenen Bands gespielt, auch in Kanada. Da haben wir Weltmusik gemacht, viele Sachen aus Osteuropa, also viele verschiedene Sachen und sehr viel Improvisation. Und ganz genau mit Les Musiciens de Saint-Julien. Also ich glaube, die CD, von der Sie reden oder Sie meinen, ist eine CD, wo man sehr viele Tänze drauf hat.
Ja.
Und so Brünette, das sind so einfachere Lieder, die so mehr Richtung Ohrwurm oder so Hit aus der Zeit gehen.
Tanzen Sie auch?
Nein, das kann ich nicht.
Weil, ich meine, Sie machen alles, hätte mich jetzt nicht gewundert. Und vor allen Dingen, es gehört ja auch manchmal dazu. Dass es irgendwie,
das stimmt.
Sie spielen auch so rhythmisch, dass ich gedacht hätte, dass Sie auch gern tanzen.
Das war leider immer der Fall, dass ich für Tänzer immer spielen müsste. Und da habe ich selber nie gelernt. Da war ich immer auf der Bühne.
Geht aber nicht beides.
Irgendwann. Irgendwann lerne ich das richtig.
Die nächste Musik, die wir hören werden, da spielen Sie eine ganz normale Blockflöte.
Ja.
Wir sind wieder im 15. Jahrhundert, 1420 ungefähr, bei den Brüdern Lantin. Die kommen auch aus der flämischen Ecke, haben aber in Italien gewirkt. Was werden wir da hören?
Wir werden ein Vokalstück hören, also instrumental gespielt und mit Verzierungen.
Sie sagen mit Verzierung, das heißt viel improvisiert oder?
Eine Mischung zwischen geschriebenen und improvisierten Verzierungen, genau.
Mirar non posso ni concener heißt dieses Stück von den Gebrüdern Arnold und Hugo de Lantin, gespielt vom Ensemble Le Miroir de Musique. Und Sie, Toby Miller, haben hier jetzt ganz normale Blockflöte gespielt. Ist es auch mal schön, zwischendrin so ein ganz normales Instrument zu spielen?
Ja, eigentlich schon. Und es ist lustig, dass wir gesagt haben, eine ganz normale Blockflöte, weil das ist eigentlich für die meisten Leute keine normale Blockflöte. Das ist für mich halt eine normale.
Aber sie hat schon ein Daumenloch.
Sie hat ein Daumenloch und so weiter. Aber das ist natürlich eine Blockflöte aus dem 15. Jahrhundert, die so fast gerade gebaut ist. Also so zylindrisch gebaut ist im Vergleich mit den Barockblockflöten, die man wahrscheinlich besser kennt heutzutage, die sehr verziert sind außenrum und konisch gebaut sind.
Zum Schluss werden wir sie jetzt nochmal erleben auf der Drehleier. Aber dazu doch nochmal die Frage. Erstmal, wie viele Drehleiern haben Sie überhaupt im Schrank oder Regal?
Genau, da habe ich drei. Ich habe eine gotische Drehleier, die man bei Oswald gehört hat. Eine Barockdrehleier, die eine Kopie ist von einem Instrument, das etwa 1763, glaube ich, gebaut wurde. Und die moderne, die sogenannte moderne Drehleier, die ich bei Bach spiele, die aber Darmsaiten drauf hat.
Und die Sie quasi bestellt haben auf Ihre Bedürfnisse?
Ganz genau. Das Modell ist eigentlich basiert auf einem Instrument aus dem 16. Jahrhundert, vom Form her, aber hat dann viel mehr Saiten, als man damals gehabt hätte und ist auch eigentlich elektroakustisch und hat Umstimmern und alles Mögliches drauf, damit ich das Instrument auch für moderneren Sachen verwenden kann. Aber dann natürlich mit den Darmsaiten drauf ist das nicht so modern. Also ich habe für die Bach-CD dann nur Saiten verwendet, die man eigentlich auf einer Barockbratsche gehabt hätte. Zum Beispiel die beide tiefe Melodiesaiten sind wie die zwei tiefste Saiten der Bratsche. Und sie sind auch umgesponnene Darmsaiten, wie auf der Bratsche zur Bach-Seite.
Also ist das richtig ein schweres Instrument dann?
Ist eigentlich ziemlich schwer, ja.
10 Kilo, oder?
Nee.
Nicht so
nee,
viel?
Ich glaube nicht. Also das kann ich ruhig auf dem Rücken tragen, das ist kein Problem. Aber es wiegt mehr als ein Cello zum Beispiel. Es gibt einfach viel mehr Metall drauf, mehr Ebenholz eigentlich und Elektronik noch dabei. Aber das sind keine 10 Kilo. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt.
Jetzt haben wir ja viel über die Drehleier gehört. Was wir noch gar nicht berührt haben, ist eigentlich die Sozialgeschichte der Drehleier. Ich glaube, es gibt kein Instrument, was so in Extremen eigentlich bedient wurde. Also lange Zeit, Sie haben ja schon gesagt, von der Königin, wir werden jetzt noch mal eine Musik hören, die Haydn für einen Adligen in Neapel komponiert hat. Aber zwischendrin war die Drehleier das Instrument für die Armen.
Ganz genau. Also die Drehleier hat wirklich alles erlebt. Sie war ganz am Anfang ein Instrument, das in der Kirche gespielt wurde und dann um Lieder zu begleiten, so Liebeslieder. Und als die Mehrstimmigkeit viel wichtiger geworden ist im 14. Jahrhundert, war die Drehleier dann nicht mehr die Mode eigentlich. Und da fängt man an, das als Straßeninstrument zu sehen und von blinden Leuten, von Bettlern auf der Straße. Und sie ist eigentlich so geblieben bis zum 18. Jahrhundert, auf der Straße oder auf dem Land, so wirklich ein ländliches Instrument auch. Sie hat erst im 18. Jahrhundert wieder dieses Niveau erreicht, wo sie dann ganz neu von den edlen Leuten gespielt wurde.
Also für mich war das erstaunlich, dass Haydn sogar noch für den König von Neapel eben Stücke komponiert hat, auf Bestellung des Königs, für Lyre Organisate.
Genau.
Was ist denn das?
Das ist eine Orgelleier, das ist eine organisierte Drehleier. Und die Idee, organisierte Instrumente zu bauen, war nichts Neues.
Das also Orgel nicht, und?
Es ist Orgel und Drehleier in einem. Und es ist ein ganz verrücktes Instrument eigentlich. Da hat man natürlich eine normale Barockdrehleier mit einem Rad, so ein Streichinstrument für die normale Barockdrehleier. Und gleichzeitig ist das eine Orgel. Und beim Drehen geht dann die Blasbalken von der Orgel mit. Und man hat dann Orgelpfeifen noch dazu und die Tasten bedienen dann Saite und Pfeifen gleichzeitig. Und als Spieler, man muss das ganz, ganz genau einrichten, damit alles gleichzeitig funktioniert und gleichzeitig stimmt.
Gibt es da alte Instrumente noch
erhalten? Es gibt ganz viele. Es gibt fast 20 erhaltene Instrumente. Und das Interessanteste daran für mich ist, dass die meisten davon überhaupt nicht den Tonumfang für die Haydn-Stücke haben. Die haben einen normalen Tonumfang von der Barockdrehleier. Und man hat schon in 1750 eine Beschreibung von der Herr Dongy, der in Lyon auf einer Orgelleier gespielt hat. Und wir wissen nicht, was er gespielt hat. Es ist natürlich vor der Zeit von diesen Heidenstücken und so weiter. Und ich vermute, dass er eigentlich das ganz normale Barockrepertoire auf diesem Instrument gespielt hat. Und die Stücke von Haydn im Gegensatz, sie haben einen größeren Tonumfang, die haben mehr Töne nach unten, die nur auf den Orgelpfeifen sind. Und es gibt nur ein Instrument, das diesen Umfang hat. Und das ist das Instrument aus der Victoria und Albert Sammlung in London. Und das ist, was für diese Aufnahme dann nachgebaut wurde.
Mit Ihnen spielt hier Matthias Leubner und wir hören das Ensemble Baroque de Limoges unter der Leitung von Christophe Coin. Das war das Notturno für zwei Lire Organizzate mit Klarinetten, Hörnern, Violen und Bass in C-Dur von Joseph Haydn. Komponiert für König Ferdinand IV. Von Neapel. Von ihnen gespielt Toby Miller und Matthias Leubner mit dem Ensemble Baroque de Limoges unter der Leitung von Christophe Coin. Sowas werden Sie wahrscheinlich nicht so besonders oft spielen. Das ist dann eher für eine Aufnahme gedacht, oder?
Wir haben die CD in 2009 aufgenommen und das war Haydn-Jahr. Da haben wir das Programm, ich glaube, etwa 10-mal in dem Jahr gespielt. Wir waren dann ziemlich viel alle zusammen unterwegs und die CD am Ende aufgenommen. Und wir haben das leider seitdem nicht mehr gespielt.
Das ist ein vielleicht aufs nächste Haydn-Jahr warten.
Ja, könnte sein. Da braucht man viele Musiker und man muss diese Instrumente transportieren, die ziemlich groß sind. Aber mal schauen.
Aber es ist ein interessanter Klang irgendwie zwischen Orgel und Drehleier.
Also Orgel und Drehleier zusammen mischt sich eigentlich unglaublich gut. Ich glaube, dass es keine neue Idee ist aus der Zeit. Man sieht im Mittelalter sehr viele Bilder von Orgel und Drehleier zusammen. So wirklich ganz, ganz viel. Ist irgendwie einen sehr speziellen Klang.
Jetzt sind wir durch die Zeiten gegangen, vom 1200 bis 1700, 1750. Was für Träume haben Sie denn?
Also ich möchte mit Donghi noch weiter in dieses französischen Repertoire gehen und mehr aufnehmen.
Auch mit Drehleier.
Das sind Stücke, die sonst nie gespielt sind. Und ich finde, wir haben so viel Repertoire aus der Zeit. Das sind über 300 Stücke. Das ist mehr als für Flöte oder für Oboe in Frankreich in der Zeit komponiert wurde. Und genau, ich finde es sehr wichtig, dass diese Musik erstmal dokumentiert wird, aber vor allem wieder zum Leben gebracht wird. Und das liegt mir auch sehr nah ans Herzen. Ich möchte auch irgendwann eine zweite Bach-CD machen. Ich sage irgendwann, vielleicht ist das dann in 20 Jahren, das weiß ich nicht.
Aber wissen Sie schon, welche Stücke dann da aufkommen werden?
Ja, das werde ich jetzt nicht verraten, aber ich weiß schon ungefähr welche. Also
Und Sie sind ja jetzt wirklich als Sängerin auch viel engagiert. Sie haben gesagt, Monteverdi, Selva Morale, genau. Marienvesper. Ist das auch was, was Sie noch mehr ausbauen wollen?
Ja, unbedingt. Ja, das ist unbedingt etwas, das ich mehr aufbauen möchte. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles kombinieren werde. Das ist nicht immer einfach, wie Sie schon erwähnt haben. Das mache ich sehr gern. Aber die Mischung, also irgendwie um die richtige Balance zu finden, ist immer dann, kann manchmal eine Herausforderung sein. Aber das möchte ich unbedingt noch aufbauen.
Was steht bei Ihnen in der nächsten Zeit an Konzerten?
In der nächsten Zeit sind ziemlich viele Konzerte mit Musik aus dem 17. Jahrhundert, sehr viel Monteverdi und so weiter, natürlich gesungen. Ich spiele noch mein Bach-Programm ein paar Mal im Dezember, unter anderem in der Nähe von Köln. Es gibt dann ein neues Programm mit Don Guy. Darüber kann ich später mehr verraten, aber das steht alles noch in Planung.
Das heißt, es gibt auch wieder eine neue CD.
Mit ein bisschen Hoffnung, ja.
Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, Tobi Miller, heute in SWR2 zur Person. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Munk.